Mit Maria, ahntest du, sind wir ja in diese Lobpreiszeit eingestiegen. Ein Lied, was ja darüber spricht, dass Maria sich gar nicht vielleicht vorstellen konnte, was da tatsächlich als Kind auf die Welt gekommen ist, ist ja auch irgendwo ziemlich unvorstellbar. Dieses Jahr schauen wir uns die Weihnachtsgeschichte nach Johannes an. Und sie startet auch ganz anders. Das ist nicht diese Krippe mit den Hirten und Maria und Josef und dann dieses süße Jesuskind da, so klein drin und so ein süßes Baby, was dort liegt. Das ist auch ohne die Hirten, die durch den Engelsgesang dahin gebracht werden, um diesem Kind in den Windeln zu begegnen. Oder auch die Weisen aus dem Morgenland kommen da nicht vor, die einem Stern folgen und Geschenke mitbringen für das kleine Kind. Der Buchschreiber Johannes, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich sich um den alten Jünger Johannes handelt, der gegen Ende seines Lebens das alles nochmal aufgeschrieben hat, der stellt Jesus ganz anders vor. Letzten Sonntag haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass er vor der Erschaffung der Welt anfängt, dort, wo es nur Gott gibt und Jesus in Gott selber ist, da, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott und dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Gott und Jesus waren dort eins. Völlig logisch, wir befinden uns hier in einer Zeit außerhalb unseres Denkens. Die Erde ist eben noch nicht geschaffen. Die Sonne und das Universum, was wir kennen, ist eben noch nicht da. Aber da existiert dieses Wesen Gott schon. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, kann er nicht alleine existieren. In ihm ist auch dieser Teil, den wir Jesus nennen, zwei Wesen, die ganz eng miteinander verbunden sind oder eben doch eins. Das große Rätsel der Theologie, wie teilt man die auseinander oder eben doch nicht, so ähnlich wie Mann und Frau in der Liebe eine Einheit werden können und zum Beispiel auch von ihren Kindern, zumindest wenn sie klein genug sind, noch als Einheit gesehen werden. Irgendwann stellen die fest, dass man schon beim einen mehr kann als beim anderen, und dementsprechend dann mit ihnen umgehen. Aber Gott selber, das ist, in der Theologie wird das dann Trinität genannt, ist dieses Wesen, was völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, wo einerseits drei sind, der Heilige Geist gehört ja auch noch dazu. Gott, Jesus, Heiliger Geist, drei Wesen, die einerseits unterschiedlich sind, andererseits aber auch zusammentun. Johannes sagt einfach, Leute, am Anfang war das Wort, das ist dieses, wir können es gar nicht aussprechen, was es ist, aber es gehört zusammen, dieser Gott mit Jesus und eben Heiliger Geist, und nun schafft er durch sein Wort alles und damit auch die Menschen bis hin zu jedem Einzelnen von uns. Also, dass ich hier stehe, das kommt aus diesem großen Anfang heraus, der dort beschrieben ist, davon erzählt dieser Johannes. Und nun passiert Folgendes. Johannes beschreibt damit die Weihnachtsgeschichte in einem ganz globalen Zusammenhang. Da heißt es in Vers 10, er kam in die Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ah, jetzt soll ich 12 kommen, genau. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als Eingeborenem vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus kommt in diese Welt hinein. Er, der dieses Wort, dieses, was da ganz am Anfang, was so für uns ein bisschen nebulös daherkommt, dieses Wort aus den ersten Versen, wurde Fleisch, wir würden heute sagen, wurde Fleisch und Knochen. Im Klartext, er wurde Mensch. Also dieser große Gott, der in sich schon aus Gott, dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist besteht, überlegt, wie er seinen Geschöpfen nahe kommen kann und wie er ihnen in Liebe begegnen konnte. Völlig unvorstellbar, dass er insgesamt Mensch wurde. Und so wurde ein Teil von ihm Mensch. Jesus Christus. Teil von ihm, nicht im Sinne, er nimmt sich da so einen Arm ab oder so ein Bein ab und stellt das da irgendwo hin, sondern aus diesem Dreifachwesen, was dort existierte, kam eine Person in diese Welt und wurde Mensch. So war Jesus Gott und Mensch eben zugleich. Aus dieser großen Liebe Gottes heraus kam er in die Welt. Und was passierte dann? Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wenn ich in die Weihnachtsgeschichte schaue, dann sehe ich da Josef mit einer hochschwangeren Maria, die eine Herberge sucht. Und obwohl die Herbergen hoch im Kurs standen, jedermann sollte ja eigentlich damals gastfreundlich sein, so war doch alles in der Region belegt. Es war kein Bett für sie frei und deshalb kamen sie dann in den Stall. Oder ich bemerke später auch einen König Herodes, der den Männern, die das Jesuskind suchen, keinen Weg sagen konnte. Ganz im Gegenteil, die Weisen aus dem Morgenland, das waren Männer, waren die Männer, die sollten ihm verraten, wo dieses besondere Kind wäre. Denn er wollte es töten. Und als sie nach einer Weile nicht zurückkamen, schickte er Soldaten los, die alle in diesem Zeitraum geborenen Kinder töten sollten. Das taten sie auch. Die Chroniken erwähnen das nicht, weil, wenn man das hochrechnet, da wahrscheinlich 10 bis 20 Kinder nur getötet wurden in der Zeit. Und das waren viel zu wenige, vielleicht auch ein paar mehr bei den Todeszahlen, die die Römer an anderen Stellen ausgerottet haben, beziehungsweise die Soldaten der unterschiedlichen Armeen. Morde waren eben damals normal, dass so ein paar Kinder keine Chronik wirklich wert waren. Aber Jesus war mit seinen Eltern bereits nach Ägypten geflohen. Sie wollten ihn nicht, diese Leute. Es war doch alles voll, er war unbequem, ja, er wackelte ja irgendwo an ihrer Machtbasis, das passte doch nicht. Für mich stellt sich die Frage, wo sind wir eigentlich in dem, was da passiert ist? Ich meine, ich habe mir das so vorgestellt, ich sitze da zu Hause in meiner Wohnung. Ein ordentliches Wohnzimmer haben wir immer noch nicht, weil da haben wir ja Probleme, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Aber irgendwo anders, zum Beispiel in der Küche, und sind da fröhlich am Essen, haben da einen großen Esstisch mit der Familie. Und dann kommt da plötzlich jemand herein und sagt, liebe Familie Zobel, zieht mal schön aus, oder umgekehrt, das hier ist mein Haus, das gehört mir. Und dann sage ich, ja, also ich habe das doch vom Vorgänger gekauft, ich habe doch da Unterlagen für und so. Und dann kann der vorlegen, nee, sie täuschen sich, das Haus gehört eigentlich mir. Und jetzt fangen wir mal an, ne? Also wie sie den Schrank da hingestellt haben, das ist ja ganz nett, aber ich möchte das gerne anders haben. Und auch die Küche, die bauen wir mal ein bisschen um hier, weil es ja mein Haus und nicht ihr Haus an der Stelle. Ich weiß nicht, wie ich persönlich darauf reagieren würde. Also ich kann mir schon vorstellen, ich würde den hochkant rauswerfen an dieser Stelle. Wenn Jesus jetzt in die Welt hineinkommt, muss man sich das vorstellen wie so einen fremden Besitzer, dem sie eigentlich gehört und mit dem ich nicht gerechnet habe. Dem ich gehöre, dem mein Leben gehört, dem alles hier gehört, was da ist. Und je bequemer ich mich in meiner Haut eingerichtet habe, desto unbequemer wird plötzlich derjenige, der da in diese Welt zu mir hineinkommt. Und umso schwieriger wird es für mich, das auch zu akzeptieren. Insbesondere wenn der plötzlich anfängt, in meinem Keller rumzukramen und zu sagen, also hier, das ist ja alles Mist, den schmeißen wir mal gleich weg. Wo ich vielleicht viel Liebe reingesteckt habe und die Sachen mir vielleicht auch etwas bedeuten an der Stelle. Das wird mir nicht wirklich mehr Spaß machen. Ich meine, wer Kinder hat, muss nur mal versuchen, seinen Kindern zu sagen, räumt mal eure Zimmer auf. Das ist genau dasselbe, das macht denen auch keinen Spaß. Und da sind die Besitzverhältnisse ja ein bisschen mehr geklärt. Insofern nimmt man denen ja nicht gleich was weg. Wie viel mehr, wenn jetzt jemand meine Wohnung hier umräumen will und plötzlich sagt, jo, soll alles anders werden, damit auch eben in die dunklen Ecken wieder Licht hineinkommt. Ja, Jana stößt da gerade an, weil sie hat jetzt ihre eigene Wohnung, wo jetzt die Eltern reinkommen und nicht mehr sagen können, räum mal auf, sondern eher umgekehrt dann fragen, wie sollen wir denn jetzt das Regal da aufstellen oder sowas, sie ist gerade umgezogen. Und aber so ist es halt, ne? Da haben wir auch nichts mehr zu sagen. Und was ist jetzt, wenn da jemand reinkommt und einfach sagt, hö, ist meine Wohnung und gehört mir? Selbst wenn man sie nur gemietet hat, hat man ja gegenüber dem Besitzer, dem sie eigentlich gehört, ein Recht, seine Wohnung so einzurichten, wie man sie haben möchte. Und Johannes formuliert das nun und sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und auch nicht aus Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes 1, die 12 und 13. Wer ihn aufnimmt in seine Wohnung, der ist eben nicht mehr nur Mieter oder geduldet in der Wohnung, nein, er wird dann sein Kind in der Wohnung. Das ist wie eine Geburt, wie eine Neugeburt. Wer bin ich nun? Die Begebenheit zu Weihnachten zeigt uns da sehr unterschiedliche Bilder über gelungene oder eben misslungene Geburten. Da ist nämlich der König Herodes, von dem können wir in Matthäus 2 nachlesen, ab Vers 16 heißt es da, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in dem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Der sah sich durch diesen kleinen Mitbürger, der da geboren wurde, in seiner Macht beschnitten. Da war ihm jedes Mittel recht, diese Macht zu erhalten. Der war eh nicht so zimperlich an der Stelle und da konnte man auch mal jemanden umbringen. Wer bin ich? Wenn da so ein Wohnungsbesitzer auftaucht und plötzlich meine Lebenswohnung durcheinander bringt, bin ich bereit, ihn einfach einzulassen? Es muss ja nicht immer gleich ein Kindermord sein. Häufiger reicht ja viel weniger. Und die Zeit des Nationalsozialismus hat uns ja auch gelehrt, dass wir ganz leicht unsere gut gefassten Ideale über den Haufen werfen können. Und wir sehen es ja auch an den Kriegen, die hier gerade auf der Erde passieren. Die Hamas, der Palästinenser mit den Menschen, auch gerade Frauen und Kindern, da plötzlich umgegangen ist, als sie bewaffnet in Israel einmarschiert sind. Wenn ich die Macht zum Bösen habe, es einfach ausführen kann, dann kann ich mir heute nicht mehr sicher sein, ob ich das dann nicht auch tue. Wer bin ich? Glücklicherweise ist die Geburt von Jesus auch voll mit vielen positiven Beispielen. Da sind die Hirten, von denen heißt es, und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Lukas 2, 16 und 17. Da sind eben auch die Hirten. Sie, das sind die Ärmsten der Armen. Sie wollen dem Wunder Gottes begegnen und was sie sehen, ist ein kleines Kind in der Krippe. Krippe, das ist der tiefste Abstieg überhaupt. Vielleicht gibt es noch der völlig nackte Boden. Aber es ist eben kein Bett, kein Palast, nur ein Stall und eine Futterkrippe. Kann Gott ihnen da nicht eine größere Lösung anbieten? Das soll ihnen helfen? Das soll ihr Retter sein? Ich stelle mal die Frage umgekehrt. Darf mein Jesus auch mal der sein, bei dem nicht gleich alles wundervoll, reich und gesund und schön ist, sondern mit dem ich Schritte durch dieses Leben gehe, die eben nur eine Krippe statt einem Bett sind? Die Hirten träumen doch von einer besseren Welt, mit mehr Reichtum und Anerkennung, auch gerade für sie. Aber es gab nur ein Baby in einem Notquartier. Kann ich mich mit solch einem Gott anfreunden? Johannes der Täufer, ein anderes Beispiel, wie damit umgegangen wird. Johannes 1, 28, 26 und 27. Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er ist es, der im Johannesevangelium als erster erwähnt wird. Er wird auch durch ein Wunder geboren. Seine Eltern waren ja lange Zeit kinderlos und haben schon alles aufgegeben. Elisabeth, seine Mutter, war auch hinter den Wechseljahren. Doch dann wird ihnen ein Sohn geboren und er ist nicht der große Star. Nein, er ist nur der Bote, der auf den anderen hinweist. Bin ich bereit, zurückzustecken, damit Gottes Reich, damit Jesu Leben bei mir deutlicher leuchten kann? Und dann ist da Maria mit, der möchte ich schließen. Lukas 1, ab dem Vers 38 lese ich vor. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, der es geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Als zu ihr der Engel kam und ihr da etwas gesellschaftlich ganz Schreckliches angekündigt hat, da sagte er ihr: Du bist zwar verlobt, aber du wirst schwanger werden. Und zwar nicht von deinem Mann, und dein Mann wird das auch merken, sondern ganz ohne einen Mann. Und da sprach sie nicht in der Situation: Oh nein, bloß nicht, was mutest du mir da zu? Das bringt meine ganze Lebensplanung durcheinander. Sondern sie sah da das Wirken Gottes an ihr und in ihrem Umfeld und sprach einfach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und Gott wirkte. Ihr Verlobter Josef wurde zurückgepfiffen, als er Maria verlassen wollte, und stand das Ganze mit ihr durch. Sie besuchte eine Verwandte, die Elisabeth. Und das Überraschende an diesem Besuch war, dass die nicht gesagt hat: Hey, was kommt denn da für eine Schlampe zu mir, die ehelos schwanger geworden ist? So, sondern sagt: Hey, da kommt die Mutter meines Herrn zu mir. Ist das nicht wundervoll, was dort passiert dann? Maria, die gibt sich hin, statt sich zurückzuhalten Gott gegenüber. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wo stehe ich in dieser Geschichte? Was ist mein nächster Schritt? Die Adventszeit, in der wir gerade stehen, die gibt uns Zeit, uns auf dieses Kommen des Herrn vorzubereiten. Und darum schreibt Johannes die Weihnachtsgeschichte so auf, wie er sie aufgeschrieben hat. Die Frage heute ist: Wer sind wir? Wer bist du in der Geschichte? Denn so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Amen.